Ich wünsche uns allen einen wunderschönen guten Morgen und möchte heute einmal ganz herzlich unsere vielen Gäste begrüßen, die aus Sachsen sind. Ist das richtig, ja? Und zwar von wo? Kann mir jemand sagen, von wo ihr aus Sachsen seid? Oder gemischt? Gemischt, okay, wunderbar. Es freut mich umso mehr, weil ich selbst Familienwurzeln aus Sachsen habe und ich bin selbst, wie man von meiner Sprache her hört, ein Niedersachse, ein gebürtiger, aber inzwischen Spitaler. Also insofern haben wir schon mal was gemeinsam, abgesehen natürlich davon, dass Jesus Christus in uns wohnt und wir einfach eine Familie sind, egal wo wir herkommen. Und insofern auch liebe herzlich willkommen für unsere Geschwister hier aus Spital. Und kurz eine Information vorab, wir sind eine Gemeinde, wir halten es für gut und wir sind jetzt schon seit langer Zeit, schon seit fast eineinhalb Jahren in der Apostelgeschichte. Und heute sind wir so ziemlich in der Mitte, nämlich im Kapitel 15, ja, es sind 28 Kapitel. Und ich habe heute die Freude, mit euch die Verse 1 bis 11 durchzugehen. Ist nicht so viel Text. Bevor wir das jetzt machen, möchte ich ein Gebet sprechen und dann starten wir gleich los. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür und wir preisen dich dafür, dass wir heute hier uns versammeln dürfen zu deiner Ehre und zu unserer persönlichen Freude, Herr. Und wir bitten dich, sei mit deinem Geist mitten unter uns und ja, mach uns ruhig, dass wir auf dein Wort hören können. Sei mit uns in unseren Herzen und in unseren Gedanken und lass uns jetzt voll konzentrieren auf das, was du uns heute erzählen möchtest, Herr. Dass wir von dir lernen können und dass wir mit dir zusammen gehen können, Herr. Danke. Amen. So, der Text lautet: Und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder: Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung Mose, könnt ihr nicht selig werden. Da nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten zu den Aposteln und Ältesten, um dieser Frage willen. Und sie wurden von der Gemeinde geleitet und zogen durch Phönizien und Samarien und erzählten von der Bekehrung der Heiden und machten damit allen Brüdern und Schwestern eine große Freude. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Ältesten. Und sie verkündeten, wie viel Gott mit ihnen getan hatte. Da traten einige von der Gruppe der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren, und sprachen: Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Mose zu halten. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, über diese Sache zu beraten. Als man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hören und glauben. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen und reinigte ihre Herzen durch den Glauben. Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf ihren Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, auf gleiche Weise wie auch sie. Noch kurz ein Rückblick. Der Paulus ist auf der Missionsreise mit dem Barnabas und sie waren vorher in Pisidien, Pamphylien, Attalia und nun sind sie in Antiochia. Und nun sind sie in der Gemeinde dort und auf einmal kommen Pharisäer, gläubige Pharisäer in die Gemeinde und lehren dort. Und wer sind diese gläubigen Pharisäer? Man nennt sie auch Judaisten. Und es sind eigentlich Irrlehrer und sogenannte Wächter der Gesetzlichkeit, die eine Lehre der Errettung aus Glauben und Werken verkündigen, besonders auch eben die mosaischen Gesetze. Und was lehren sie nun genau? Sie sagen, um gerettet zu werden, brauchst du Jesus natürlich, aber zusätzlich noch die Beschneidung, Aber das ist auch noch nicht genug. Du brauchst auch noch die mosaischen Gesetze, an die du dich halten musst. Ja, und wie das halt eben so ist in einer gesunden Gemeinde, ja, es kommt sofort das Abwehrsystem ins Spiel. Ja. Sofort wie bei einer Allergie oder was, das Immunsystem der Gemeinde wird wach, nämlich es kommt zu einem Aufruhr und einem Tumult. Kommt also auch in besten Familien vor, wie wir sehen. Und dieser mündet schließlich in einen Streit oder zumindest in einem Wortgefecht, wie es andere Übersetzungen auch sagen. Und im besten Fall kann man auch das Wort Zetesis als Untersuchung, als lautstarke Untersuchung bezeichnen. Man kann es nennen, wie man will, aber ich glaube, diese Sache ist sicherlich nicht ruhig abgegangen. Ja? Und tatsächlich, Paulus, der große Völkerapostel, mit seinem Freund und Bruder Barnabas konnten dieses Problem nicht dort vor Ort lösen. Also, was machte die Gemeindeleitung? Sie ordnete an, dass man sich jetzt schlau machen müsse. Nur die Frage ist, wo geht man hin, um sich schlau zu machen? Denn zu der damaligen Zeit gab es ja noch nicht das Neue Testament, ja, sondern eben halt nur die Tora, also das Alte Testament. Also wo geht man hin? Ja, sie werden nach Jerusalem geschickt. Und zwar, sie sollen dort zu den Ältesten gehen und zu den Aposteln. Und man schickt sie nicht alleine los, sondern es ist ein ganzer Trupp, ja, nämlich mitsamt eben diesen Judaisten, mit diesen Pharisäern, als auch mit Gemeindegliedern aus der Gemeinde in Antiochia. Also so ein ganzer Trupp, die da losgehen und sie wandern nach Jerusalem. Und was nun hier passiert, ist das eigentlich das erste und das wichtigste Konzil, Apostelkonzil zu Jerusalem. Und bei den Konzilen, die auch noch danach passiert sind, war es üblich, dass sich Leiter von Gemeinden versammeln, also Älteste, Diakone, ja, auch, als auch sonst Presbyter und so, die versammelten sich, kamen zusammen, um Lehrfragen zu klären. Und in den ersten Jahrhunderten gab es einige und eines der bekanntesten, das kennen wir wahrscheinlich alle, ist das Konzil von Nicäa, das war 325 nach Christus und das wurde von Kaiser Konstantin den Großen einberufen. Und bei diesem Konzil wurde auch zum Beispiel die Trinitätslehre endgültig fixiert. Ja? Denn zu der damaligen Zeit gab es immer noch große, starke Tendenzen, also besonders von Arius, also die Arminianer, ja, die immer noch gesagt haben, dass eben Jesus nicht gottgleich ist. Und das ist also abgewogen worden dort. Und die haben auch heftig darüber disputiert. Und am Ende eben ist dann die Trinität festgelegt worden. Also Gott ist dreieinig. Und der Arius ist eben verbannt worden mit vielen anderen. Und wir haben heute noch einige Glaubensrichtungen, die immer noch sagen, ja, Jesus Christus ist ganz wichtig und er kommt gleich unter Gott, aber er ist eben nicht Gott. Nicht? Und da denke ich jetzt zum Beispiel an die Zeugen Jehova oder auch an den Islam, nicht? Wo das auch so ist. Und übrigens wurde auch bei dem Konzil von Nicäa wurde auch das Zölibat festgelegt. Also das ist vielleicht eine andere Schattenseite des Ganzen. Also, da ist wirklich viel passiert. Und jetzt kommen wir zurück zu unserem Text. Was machen nun die judaistischen Pharisäer? Sie sind auch dort noch der Meinung, man braucht nicht nur Glauben, sondern eben auch Beschneidung und das Halten der mosaischen Gesetze. Und auch hier wieder kommt es zu einem Disput, zu einem Streit, ja, zu einer Untersuchung. Und schließlich spricht Petrus, sagen wir mal so, das Machtwort. Und er verkündet auch das ganz glasklare Evangelium der Gnade allein. Und jetzt ist die Frage für uns natürlich, was werden wir heute aus dem Text lernen können als Gemeinde? Denn wir wissen, die Apostelgeschichte, die nennen wir im Deutschen Apostelgeschichte. Sie hat aber noch andere Namen. Im Lateinischen heißt sie Acta, im Englischen heißt sie Acts. Ja? Man kann sie also auch als Taten übersetzen und andere übersetzen auch die Taten der Apostel. Und ganz genau müsste es eigentlich heißen, die Taten des Heiligen Geistes durch die Apostel. Das ist eigentlich die genaue Übersetzung dieses Buches. Und das ist eben ein Buch über die Ausbreitung der ersten Gemeinde Christi. Man kann sagen, eine junge Gemeinde, die sich auf dem Weg befindet in die Welt. Und in der Apostelgeschichte haben wir zwei Bereiche. Wir haben zum einen natürlich Begebenheiten, ja, Tatsachen, Berichte, als auch Lehre. Wir haben auch Lehre in der Apostelgeschichte. Nicht alles ist Lehre, aber Lehre ist eindeutig erkennbar. Und auch in unserem heutigen Text haben wir zwei Sachen. In den Versen 1 bis 6 haben wir die Begebenheiten, die wir uns anschauen werden. Und danach, in den Versen 7 bis 11, ist dann eine wirkliche Lehre, die allgemein Gültigkeit hat für uns heute auch. Vermerken wir noch etwas gleich, um nicht auf den falschen Weg zu kommen. Es handelt sich heute um einen Streit um das Thema Errettung. Ja, es ist nicht um das Thema Gemeindeordnung oder was, es geht tatsächlich ums Eingemachte. Wie kann der Mensch errettet werden? Das ist unser Thema. Und hier sagt eben jemand, ja, die Judaisten sagen, ja, Errettung durch Glauben, ja, durch Gnade, ja, aber auch durch Werke und durch Beschneidung. Kleine erste Frage an uns, ja, wenn wir uns heute so anschauen, unserer Welt, der Christenheit, wie oft eigentlich wird das Thema Errettung bei uns noch ins Zentrum gerückt? Und dazu fallen mir zwei Bilder ein. Ja. Zum einen denke ich ja mal, Feuerwehrleute kommen in eine brennende Stadt gelaufen. Sie rennen hinein, die Häuser brennen, die Menschen schreien, ja, die Feuerwehr nimmt die Megafone heraus, ja, und schreien nun, okay, Brandschutztüren schließen, Fluchtwege suchen, gebückt laufen wegen Rauchgasen, Feuer löschen mit dem Wind, von Anfang an nach hinten löschen und so weiter. Die geben lauter Anweisungen, auf Sammelplätze rennen. Hier sind sicherlich ein paar Feuerwehrleute unter euch, die das noch besser wissen als ich, denke ich einmal. Und auf jeden Fall, die machen das. Und am Ende ist es so, es werden zwar in dieser Stadt viele verbrennen, aber es werden auch viele gerettet sein. Das ist das eine Bild, was mir dazu einfällt. Und das andere Bild, was mir dazu einfällt, ist, die Feuerwehrmänner schlendern, Händchen haltend und singend in eine brennende Stadt. Und sie schwärmen von der Liebe und vom Licht, freuen sich über das Licht. Sie beten und sie philosophieren und gönnen sich ein nettes Frühstück in Gemeinschaft. Den brennenden Menschen aus den Fenstern winken sie zu und sagen, kommt zu uns, es ist schön bei uns. Bei diesem Bild, denke ich mir, werden zwar die Feuerwehrleute gerettet, aber die Stadt, die Menschen verbrennen. Was ich damit sagen möchte mit diesen Bildern ist Folgendes. Das absolut dringliche Thema der Errettung durch Glauben durch Jesus Christus ist heute in unserer heutigen Verkündigung meistens verdrängt. Stattdessen aber haben wir eine Art einseitige Verkündigung, man könnte sagen fast ein bisschen verweichlicht, schwärmerisch, wo es eigentlich nur um die Liebe geht. Nach dem Motto, Gott liebt uns, wir lieben uns, kommt doch zu uns in den Hort der Liebe. Die Frage ist, ob das funktioniert. Und jetzt gehe ich zurück auf das Thema, dass die eben verlangen, die mosaischen Gesetze zu halten. Ja? Und das ist für uns natürlich sehr provokant. Und wir fragen uns, was kann damit wohl gemeint sein? Und denken wir nur mal an die 10 Gebote. Ich weiß nicht, wie oft ihr in eurer Gemeinde die 10 Gebote durchgeht. Ja? Früher war es üblich, noch in der Reformationszeit, ja, dass also Luther hat darauf bestanden, dass tatsächlich in jedem Haus mussten die 10 Gebote, der kleine Katechismus, die mussten auswendig gelernt werden. Ja? Vom obersten Herrn des Hauses hinunter bis zur Familie, bis zu den Knechten und Mägden. Und wenn die zu stumpf waren zum Lernen, dann musste man es ihnen auch einbläuen. Ja? Also wirklich, das war ganz wichtig, die 10 Gebote zu lernen. Und es ist tatsächlich heute auch noch heilsam, mal darauf zu schauen. Und ich habe selbst die Erfahrung machen dürfen, dass 10 Gebote tatsächlich so etwas wie ein Rettungswunder bewirken können. Ich möchte euch dazu eine Geschichte erzählen, eine sehr persönliche Geschichte, nämlich, ich nenne sie die 10 Gebote und der Tod meines Vaters. Mein Vater ist dieses Jahr am Ostersamstag gestorben. Und er war ein sehr belesener und ein sehr interessierter Mann, Doch von der Bibel und von Jesus und von der Kirche, davon hielt er einen respektvollen Abstand. Und ehrlich gesagt, es schien mir schon Hopfen und Malz verloren, nach so vielen Jahren des Bemühens, ja, meinen Vater zu erreichen, dass dann nochmal sich was bewegen würde. Und ich geriet kurz vor seinem Tod, auch dann tatsächlich, es war also absehbar, dass er sterben wird, ich geriet in eine echte Krise. Was machst du als Sohn, wenn du siehst, dass dein Vater ohne Jesus geht? Was machst du da? Ja, ich habe mir versucht, Hilfe zu, ich habe mich besprochen, mit meinen Brüdern gebetet, ja, alles versucht, aber es war irgendwie nichts an ihm zu erreichen. Ja. Und was hätte ich noch tun können, um meinen Vater mit Gott zu versöhnen, mit Jesus zu versöhnen? Und bei unserem vorletzten Treffen, 3 Wochen vor seinem Tod, ist etwas passiert, habe ich etwas gemacht, was mir in meinem Traum nicht eingefallen wäre. Ja? Nämlich, ich begann mein Gespräch so, wollte eigentlich ganz woanders hin, aber ich begann es so, ich sagte zu ihm, Papst, ich weiß, du glaubst ja nicht an Gott. Ne? Wollte einen Bogen spannen. Ja? Und auf einmal sagte er zu mir, oh doch, ich glaube an Gott, ja? Ich glaube an einen Herrgott. Und aber nicht so eben, wie sich das die Kirche vorstellt. Nicht? Und dann fragte ich dann, ja, okay, an welchen Gott glaubst du denn dann da? Sagte er, ja, an den Gott, an den Herrgott der Bibel. Und ich fragte ihn, und woher weißt du denn, ob du mit Gott, mit diesem Gott Frieden hast? Und dann sagte er, naja, ich habe mich mein Leben lang bemüht. Ich war ja wohl ein anständiger Mensch. Es ist zwar nicht alles so geglückt und Fehler habe ich auch gemacht, aber das macht ja wohl jeder. Also das wird wohl schon in Ordnung sein. Nicht? Und ich fragte zurück, sag mal, Vater, wollen wir nicht mal nachschauen, eigentlich was Gott von uns verlangt, was er von uns erwartet, damit wir Frieden mit ihm haben können? Okay. Und dann habe ich die 10 Gebote aufgeschlagen und habe mal begonnen, mit ihm die 10 Gebote zu lesen. Habe parallel dazu die Bergpredigt hergenommen. Ich habe gesagt, jetzt schauen wir uns mal die 10 Gebote an und prüfen das mit der Bergpredigt, wie das genau auszulegen ist. Ja, und wir gingen das also durch, Punkt für Punkt. Und irgendwie musste er bei jedem Punkt sagen, ja, also eigentlich, das habe ich nicht so eingehalten. Ja, und das eigentlich auch nicht. Ja, und da meint er noch, was, so streng ist das? So streng ist das zu sehen? Ja, Gott hat uns vollkommen geschaffen, uns Menschen. Adam war ein vollkommener Mensch. Ja? Ganz nach dem Bilde Gottes. Nicht? Er verlangt das von uns, weil er das vollkommen in uns erwartet. Ja? Okay, also wir mussten zugeben, also ich habe gesagt, diese Gebote kann kein Mensch einhalten. Weder du, noch ich, noch sonst irgendjemand. Also, es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Und dann sagte ich zu ihm, du Vater, schau, es ist so, wenn wir die Gebote nicht halten können und wir jetzt wissen, wir haben eigentlich Feindschaft mit Gott, ja, dann lass uns doch zu demjenigen gehen, der die Gebote einhalten konnte. Lass uns doch zu Jesus Christus gehen und ihm unsere ganze Schuld einfach geben. Und er hat sie dann ans Kreuz genommen und dann bist du frei und dann steht nichts mehr zwischen dir und Gott und deine Errettung und dem ewigen Leben. Ja. Und ich sagte ja schon, mein Vater war sehr belesen, sehr intelligent und er hat das tatsächlich, diesen logischen Schluss verstanden und hat gesagt, ja, wenn das so ist, dann will ich das. Ja. Da habe ich gesagt, okay, Vater, wirklich, bist du bereit, sagst du auch tatsächlich, du sagst jetzt vor Jesus, dass du ihm deine Schuld gibst und ja, okay, mache ich. Er wollte es dann kurz halten. Nicht? Aber es war dann so, da habe ich für ihn gebetet, habe versucht, nochmal im Gebet alles irgendwie reinzupacken, was wichtig ist. Und dann habe ich ihn gefragt, wollen wir das Ganze jetzt auch noch irgendwo besiegeln? Nicht mit einem Glas Wein und Prost, sondern mit einem Abendmahl. Und da haben wir gesagt, okay, machen wir. Und dann hat seine Frau uns ein Gläschen Rotwein eingeschenkt und ein Brot gebrochen. Und da haben wir noch Abendmahl gefeiert. Und das war das vorletzte Mal, dass ich meinen Vater gesehen habe. Und ihr glaubt ja gar nicht, was das bedeutet für ein gläubiges Kind, wenn ein Elternteil geht und es ist, man weiß, es geht zu Jesus. Ja? Es ist eine ganz andere Art des Verlustes, als wenn ein Ungläubiger geht. Weil wir wissen, wo unsere Zukunft ist. Wir wissen, dass wir das Leben in Herrlichkeit, in Ewigkeit haben. Wir wissen, dass wir uns wiedersehen werden. Wir haben diese ganze große Hoffnung. Ja? Und jemand, der das nicht hat, der, was muss der in einen Zweifel kommen? Was muss der in eine Panik geraten? Ja? Was muss der für Verlustängste haben? Ja? Also ich kann nur sagen, ich bin sehr, sehr, sehr im Reinen mit dem Weggang meines Vaters. Und Fazit also ist folgendes: Der Versuch, die 10 Gebote zu halten, besonders auch eben mit der Auslegung in der Bergpredigt, ist eine äußerst wirksame Kur, uns in die Arme von Jesus Christus zu treiben. Denn daran erkennen wir, wie fehlerhaft, wie schwach tatsächlich unser Leben ist, wie sündhaft wir sind. Ja? Und wir wissen, wir können das nicht stemmen, unmöglich. Also treibt uns das wieder in die Arme von Jesus Christus zurück. Und genauso übrigens, das gilt nicht nur für die 10 Gebote, das gilt oder auch die Bergpredigt. Wir haben ja für uns selber uns eigene Gebote geschaffen. Ich weiß nicht, wie ihr das oftmals seht und macht. Ja? Aber wir haben ja so unsere Vorstellung, wie ein Christ leben sollte, wie sich ein Christ verhalten sollte, wie er sich sozusagen in der Welt bewegt, ja? Was er alles tut, was er Gutes tut. Ja? Wir stellen uns vor, ein Christ muss ein Übermensch sein, der also nun wirklich in allen Bereichen brilliert als das Licht schlechthin. Ja? Und damit passiert Folgendes. Damit passiert nämlich genau das, was hier steht, eine Beschneidung. Wir beschneiden uns damit in unserem Leben, in unserer Energie, ja, in unserer Authentizität. Ja. Es ist besser zu sagen, okay, ich mache meine Fehler, ja, ich versuche das zwar, es gelingt mir nicht, auch das treibt mich in Jesu Arme. Ja. Unsere eigenen Gebote, die wir uns gesetzt haben, wenn wir auch vor denen eben verzagen und versagen, auch das treibt uns in Jesu Arme. Jedes Versagen treibt uns zu Jesus. Insofern dürfen wir dankbar sein, wenn wir versagen. Ja, das ist es. Und das will auch Jesus von uns. Er will, dass wir immer wieder in seine Arme fallen. Jetzt kommen wir zum Ergebnis des ersten Konzils von Jerusalem. Der Petrus hält hier 3 Reden. Und es sind die stärksten Reden zur Verteidigung der Errettung aus Gnade durch Glauben allein, die wir überhaupt in der Bibel finden. Also was wir jetzt haben, ist tatsächlich ein Meilenstein. Ja? Und er beginnt seine Rede, indem er erstmal seine Autorität festlegt. Er bestätigt sie, nämlich durch ihn sollen die Heiden das Wort des Evangeliums hören und glauben. Das hat Gott vor langer Zeit eben bestimmt. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie beginnt denn Petrus seine extrem kurze Rede? Was können wir denn daraus lernen, auch für unsere Art von Verkündigung in der Welt. Weil oftmals wissen wir ja nicht, wie sollen wir denn anfangen in der Verkündigung? Ja, wie sollen wir denn anfangen? Und hier können wir es sehen, wie Petrus es macht und vielleicht was für uns dabei rausholen. Ja, nämlich, er beginnt einmal mit dem Chaos. Er beginnt mit dem Übel und mit dem Bösen. Das ist seine Ausgangsbasis. Er sagt nämlich, Gott, der die Herzen kennt. Ja, und was wird denn wohl Gott bei den Herzen des Menschen sehen seit dem Sündenfall? Da brauchen wir gar nicht lang spekulieren, wir können das nachlesen. Ich sage mal Jeremia 17,9. Da steht, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Und in Markus 7,21-23 steht auch, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Und da haben wir einen großen Unterschied als Christen zwischen uns und den Humanisten. Denn die Humanisten lehren, dass das menschliche Herz als grundsätzlich gut einzustufen ist. Und da wir in einer grundsätzlich humanistischen Kultur leben, kann man sich auch die Frage stellen, oder kann man auch eigentlich erkennen, dass wir in einem System des verdrehten menschlichen der verdrehten menschlichen Natur leben. Viele unserer Therapien, vieles, was wir so haben, was angewendet wird, wurzelt eben darauf, der Mensch ist gut, er wird nur schlecht durch seine Lebensumstände, durch die Erziehung und so weiter, also muss man ihn therapieren, nicht? Damit er wieder gut wird. Nur wir wissen, das kann nie funktionieren, weil der Mensch von Grund auf eben nicht gut ist, sondern schlecht ist. Und so also beginnt der Petrus. Er beginnt mit dem bösen Herzen des Menschen. Und jetzt geht er weiter, im zweiten Schritt. Er fährt fort, indem er nämlich Licht und Heilung und Ordnung in dieses Chaos bringt. Er räumt auf und mistet aus. Und zwar, er bringt einen Beweis und meint hier die Errettung ohne Beschneidung, ohne Halten des Gesetzes oder andere Rituale. Er mag hier den Cornelius meinen, der mit seiner Familie gerettet wurde. Und er sagt, er hat ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und Gott hat keinen Unterschied gemacht zwischen ihnen, nämlich den Heidenchristen ohne Beschneidung und den jüdischen Christen. Gott reinigte ihre Herzen durch den Glauben. Gott reinigte also diese chaotischen Herzen durch den Glauben. Er brachte in dieses böse Herz Licht und Ordnung und Heilung durch den Glauben. Ist das nicht eine schöne Vorstellung? Nämlich egal, wie es in unseren Herzen aussieht, wie chaotisch es ausschaut, wie vollgerammelt es ist und belastet es ist, wenn uns Gott seinen Heiligen Geist schenkt und uns dadurch zum rettenden Glauben an Jesus Christus führt, befähigt, sind unsere Herzen bereits gereinigt, obwohl sie noch mit Unrat voll sind. Also rein durch das Geschenk der Gnade des Heiligen Geistes stehen wir vor Gott als rein da, obwohl es in uns noch chaotisch ausschaut. Also noch einmal, um das zu schauen, wie Paulus seine Predigt aufbaut. Erst muss mal dem Patienten gesagt werden, dass er unheilbar und bis in alle Ewigkeit todkrank ist. Das muss ihm mal gesagt werden, durch das Herz. Und dann schlägt er zwei Therapien vor. Wie komme ich da raus? Wie kann ich geheilt werden? Die eine Therapie ist absolut wirksam und die andere Therapie ist absolut nutzlos. Die wirksame ist die Gabe des Heiligen Geistes und die Reinigung des Herzens durch Glauben. Die funktioniert. Und die unwirksame ist das Halten des mosaischen Gesetzes und sonstiger Rituale. Das belässt sich im Chaos. Und nun blockt Petrus jegliche Art von Zwang und Gesetzlichkeit ab, wenn es um die Errettung geht. Denken wir hier nur mal kurz an den listigen und berüchtigten mythologischen König von Korinth. Die meisten kennen ihn, den Sisyphos. Wegen seiner zahlreichen Vergehen wurde er nach seinem Tode dazu verdammt, eine Aufgabe zu erfüllen, die unmöglich ist. Nämlich er musste einen Felsbrocken auf den Berg hinaufrollen und kaum war er oben, ist er wieder heruntergerollt. Und das ist eine Aufgabe, die er ewig machen musste als Strafe für seine List. Und man nennt diese Arbeit auch heute noch Sisyphischen Arbeit. Ja? Und die Einhaltung der mosaischen Gesetze ist so etwas, die gleicht einer Sisyphischen Arbeit, nämlich einer Anstrengung, die trotz großer Mühen niemals zum Ziel führt. Aber die dauernd wiederholt werden muss, in einer Tour die Gesetze halten, in einer Tour, aber trotzdem hat das nie Aussicht auf Erfolg. Und unter dieses Joch, diese sisyphischen Arbeit, wollen nun die Judaisten die neuen Christen spannen. Und der Petrus sagt, dass wer das Joch der mosaischen Gesetzlichkeit auf dem Nacken hat, gezwungen ist, in einer Tretmühle zu laufen, doch nirgends anzukommen, außer am Ende im Gericht Gottes. Und Petrus schließt seine erste Rede mit der einzigen Möglichkeit der Errettung. Er sagt, wir glauben, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus selig, also gerettet werden. Der Heilige Geist wird von Gott geschenkt, frei nach seinem Willen und nach seiner Vorherbestimmung und ohne Ansehen der Person. Sein Geist befähigt uns, überhaupt richtig an Jesus Christus zu glauben und dadurch rein vor Gott zu stehen. Und Gottes Gnade macht nicht Halt und grenzt keine Religionen aus. Sie kann Juden genauso geschenkt werden wie Heiden, und Heiden sind nach biblischem Verständnis alle diejenigen, die nicht Juden sind, egal welcher Religion sie angehören. Fazit, ja, ein Geschenk kann man nicht erzwingen und schon gar nicht erkaufen. Man kann es sich nicht erkaufen. Wir, die wir hier heute sitzen und uns zu Jesus Christus aus ganzem Herzen als unseren Herrn und Heiland bekennen, sind von Gott wirklich reich Beschenkte. Nicht alles Gold der Welt kann unseren Reichtum aufwiegen, den wir in Jesus Christus haben. Kein Schatz der Welt. Eine letzte Frage noch, nämlich, haben wir Christen eigentlich kein Joch? Sind wir unter keinen Joch gespannt? Sind wir völlig frei? Auch darüber gibt die Bibel eine Antwort, nämlich Jesus selbst. Er sagt es in Matthäus Kapitel 11, die Verse 29 und 30. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und ich möchte dann noch zwei Bilder anhängen. Stellen wir uns mal vor, ihr seid jetzt hier in den Bergen, liebe Gäste aus Sachsen, und vielleicht macht ihr auch mal irgendwie eine Bergwanderung. Ja? Und wir haben hier den Großglockner. Also wenn ihr dorthin fahrt, stellt euch mal Folgendes vor. Der Bergwachtmann kommt zu euch und sagt, Moment, wenn ihr auf den Großglockner wollt, dann müsst ihr euch eine komplette Taucherausrüstung anziehen. Ja? Da, Neoprenanzug, Brille, Prestoflaschen, Bleigürtel, Flossen. Und jetzt, los geht's. Und dann, wupp, wupp, wupp. Was glaubt ihr, wie weit kommt ihr? So. Und dann kommt aber, dann kommt er. Und er sagt, komm, zieh dich aus. Ja, lass mal ab. Tu den Ballast runter. Gib ihn mir. Und er reicht dir seine Hand, die durchbohrt ist. Und er nimmt das ganze Klumpert, was du da hast, ja, hängt es ans Kreuz. Nimmt dich bei der Hand und führt dich bis auf den Gipfel des Großglockners. Und dann stehst du auf dem Gipfel und denkst, es geht wieder bergab. Aber tatsächlich, von dort aus geht es erst richtig los. In die Ewigkeit, ins Himmelreich. Das wünsche ich uns allen. Gesegneten Sonntag. Amen.